Hallo.
Hallo.
Da sitzen wir wieder.
In unserem Studio.
Ja, dir geht's heute nicht so gut, ne?
Ich bin so ein bisschen angeschlagen, erkältet, Husten.
Sollten wir ja schon mal eine kleine Vorwarnung aussprechen.
Ja,
könnte heute ein bisschen, es könnte ein bisschen feucht ins Mikrofon gehustet werden
genau.
Heute.
Und ein bisschen mehr Schnittarbeit für Isa.
Okay, oh, bitte nicht. Ich habe Termine. Sag mal, weißt du zufällig, was heute für ein Tag ist?
Ja, yep, Pfingsten.
Ja, auch.
Aber und frei.
Auch, meine ich aber gar nicht. Viel wichtiger. Du weißt es. Wir haben drüber gesprochen.
Unser Geburtstag.
Ja, genau.
Ja. Unser dritter Geburtstag.
Unser dritter Geburtstag. Wir können jetzt offiziell mit dem Laufrad durch die Podcast-Welt cruisen. Mhm. Wir sind noch nicht ganz bei den Großen angekommen, aber es wird, es wird. Aber wie krass ist das denn bitte, ne? Also ich meine, weißt du noch, wie wir angefangen haben? Wie klein und überschaubar das ganze Projekt seinerzeit war?
Ja, und damals kannten wir noch die meisten HörerInnen persönlich.
Das stimmt.
Und haben auch mal Grüße rausgesendet, wenn wir einen neuen Hörer oder Hörerin hatten. Ja, heute ist das bei weitem nicht mehr so. Für mich ist das immer noch so ganz, ganz unglaublich. Und an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an alle, die uns auf dem Weg begleitet haben.
Oh, deine Stimme bricht schon ab. Oder ist es die Rührung?
Ja, die Rührung.
Die Rührung, oh, beides. So süß. Ja, du hast recht, damals hatten wir echt noch die Angewohnheit, einzelne HörerInnen persönlich zu grüßen. Weißt du, wenn jemand aus meiner Familie, ne, früher Geburtstag hatte, wussten wir immer, heute NDR Welle Nord hören.
Ja.
Tante Uschi
ja.
Hat bestimmt wieder einen Gruß hinterlassen, der dann vorgelesen wird. Und ich möchte diese Tradition jetzt für diesen Moment kurz wieder aufleben lassen. Heute möchte ich auch mal wieder jemanden grüßen.
Mhm.
Und zwar, in dem Fall ist es kein neuer Hörer, keine neue Hörerin. Das sind die Jungs von Smart Repair im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg-Poppenbüttel.
Nee.
Haben wir Hamburger unter unseren Hörern? Ganz bestimmt. Ihr wisst, wo das ist. Also Leute, also ganz, ganz dicke liebe Grüße gehen raus. Wenn ihr ein kaputtes iPhone-Display habt, also wir machen jetzt mal so ein kleines Gedankenspiel, könnte sein, dass sich das so auch bei mir ereignet hat. Aber wenn ihr ein kaputtes iPhone-Display habt und im Apple Store in jenem Einkaufszentrum wart, und sie sagen euch, kostet mal eben 350 €, lieber Kunde. Dann geht ihr rückwärts wieder raus aus dem Store, nehmt die Rolltreppe, fahrt ins Untergeschoss, geht Richtung Rewe. Und kurz davor, auf der rechten Seite, biegt ihr dann ab in den kleinen, beinahe schon unscheinbaren Laden von Smart Repair ein und lasst euer Gerät dort für weniger als die Hälfte des Preises reparieren. Und kriegt obendrein noch ein Panzerglas mit ordentlichen Rabatt. Dauert keine 30 Minuten und alles ist wieder gut. War auch in Sachen Kundenkommunikation übrigens eine sehr interessante Erfahrung. Bei Apple, gut, das war meine Premiere in so einem Apple Store, aber da sprichst du ja mit so einem Roboter in Menschengestalt.
Ja, die haben da ihre Tablets.
Und so diesen total vordefinierten Text.
Mhm.
Und bei den netten Dudes im Untergeschoss, also da hätte es mich nicht gewundert, wenn die mir noch ein Stück Kuchen angeboten hätten. Nehmt dies, Big Tech. Nehmt dies, Apple.
Na, zum Glück hast du den Kuchen nicht angenommen, weil wenn du den Kuchen tatsächlich angenommen hättest, dann wäre das ja quasi jetzt bezahlte Werbung.
Das stimmt. Dann hätte ich das kenntlich machen müssen,
ja,
ne?
Ja, hättest du. Mhm. Aber zum Glück gab es keinen Kuchen. Aber wie dem auch sei, manchmal finden ja auch ganz neue HörerInnen zu uns.
Mhm.
Und die möchte ich an dieser Stelle mal so richtig herzlich willkommen heißen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja. Und ganz kurz für alle, die uns heute das erste Mal hören. Wir sind Mind the Tech. Der Podcast, der im Keller der Digitalisierung immer mal wieder feucht durchwischt. Und seit März dieses Jahres beleuchten wir insbesondere das Thema KI aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. In der letzten Folge haben wir uns einen befreundeten Anwalt eingeladen, der seinen juristischen Blick auf das Thema KI mit uns geteilt hat. Wir haben auch über den Einsatz von KI beim Hacken gesprochen, und die dunklen Flecken in der Geschichte der KI haben wir ganz am Anfang in einer Art Basic-Kurs beleuchtet. Qualität haben wir schon diskutiert. Und was jetzt noch fehlt, ist das Thema schlechthin, wenn es um KI geht. Den Verlust des Arbeitsplatzes an den Algorithmus.
Nimmt mir KI meinen Job weg? Das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Und ich freue mich echt, dass es endlich soweit ist, dass wir endlich dieses Thema beleuchten können.
Ja. Ich freue mich auch total, denn hierbei werden wir erkennen, wie dünn dieser Grat zwischen Chance und Risiko eigentlich verläuft, wenn es um KI geht. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, kaum ein Thema bewegt die Menschen so stark wie das Zusammenspiel von Arbeit und KI.
Ja, und wie stark, das belegen gleich mehrere Studien und Umfragen. Das Marktforschungsunternehmen YouGov etwa hat dieses Jahr bei etwas mehr als 2000 Menschen nachgehakt und sie nach ihren größten Befürchtungen in Bezug auf KI gefragt. Demnach sind 29% der Deutschen der Meinung, dass KI die Demokratie durch die Verbreitung von Fake News und Verzerrung von Fakten gefährden könnte. Die Angst vor dem Verlust der Arbeitsstelle treibt mit 28% der UmfrageteilnehmerInnen beinahe genauso viele um. 14% sorgen sich um ihre Privatsphäre und Datenschutz und lediglich 7% gaben an, keine persönlichen Bedenken hinsichtlich einer Zukunft mit KI zu haben.
Ja, das deckt sich weitgehend mit den Berichten, die auch ich gefunden habe. Und das nicht erst seit dem aktuellen Chat-GPT-KI-Hype. In der Studie von VMware aus dem Jahr 2018 gaben bereits 23% der befragten ArbeitnehmerInnen an, dass sie Befürchtungen haben. Allerdings setzten auch 44% darauf, dass die Work-Life-Balance sich vergrößert, wenn die KI mehr übernimmt. Finde ich einen soliden Punkt.
Little did they know.
Ja, aber der Angst um den Jobverlust ist jetzt keine typische German-Angst. Die US-amerikanischen ArbeitnehmerInnen sehen das ähnlich wie wir Deutschen. Zu der Angst der Fabrikarbeiter, die befürchten, durch den Roboterarm ersetzt zu werden, sind nun auch noch die BüroarbeiterInnen mit im Boot, die ja gerade durch KI einen potenziellen digitalen Konkurrenten haben. Mhm. Und richtig interessant fand ich noch die Berichte aus Japan. Wird noch mit Mirko über Faxe gesprochen. Und das ist ja auch nichts, woran du so an Japan denkst. So, das ist, finde ich, eher so ein Hightech-Land. Aber in Japan ist das noch ein ganz normaler Bürogegenstand. Und die japanische Regierung hat 2021 ganz große Pläne gehabt und wollte die Digitalisierung einen Riesenschritt voranbringen und diese ganzen Faxgeräte in den Regierungsstellen durch E-Mails ersetzen. An sich ja sinnvoll. Aber die Beamten, die hatten offenbar so eine ganz sentimentale Bindung zu ihren Faxgeräten und legten vehementen Widerstand ein und konnten das Vorhaben sogar kippen.
Wow.
Ja.
Japaner haben ja tendenziell eine emotionale Bindung zu Geräten. Ich möchte nur an unsere Folge mit den Sexrobotern erinnern.
Ja.
Aber das hat jetzt hier nichts zu suchen.
Nee. In Japan hat natürlich auch das gleiche Problem mit der Überalterung wie auch wir und muss jetzt einfach auch Maßnahmen ergreifen. Und das tut sie auch durch Förderung von Roboter- und KI-Programmen, die ja natürlich manchmal auf Widerstand stoßen, aber auch eben die Angst vor Jobverlust, gerade in der Fertigung und dem Dienstleistungssektor, mit sich bringen.
Ja, lass uns heute mal der Frage auf den Grund gehen, woher diese Angst eigentlich kommt, weil sie ist ja nun mal da. Und ob sie überhaupt berechtigt ist.
Ja.
Ich bin mir sicher, das wird wieder ein spannender Ritt durch eine Vielzahl an Themen an der Schnittstelle. Daher, Katrin, lass uns mal starten. Ich habe schließlich noch Termine.
Ja, ich beeile mich.
Ja, das wäre ganz nett.
Am besten schauen wir uns dann mal direkt das Verhältnis Mensch und Arbeit an. Du hast es ja zwischen den Zeilen schon durchschimmern lassen. Das ist emotional betrachtet ja so eine Art Holy Cow. Da darf keiner ran. Die darf keiner beschädigen. Laut der Umfrage Bedeutung der Arbeit von der Bertelsmann Stiftung rangiert sie sogar auf Platz 2 der wichtigsten Lebensbereiche, knapp hinter Familie und Partnerschaft. Und besonders alleinstehende Männer und Ältere legen sehr großen Wert auf ihre berufliche Tätigkeit. Interessanterweise haben Frauen, die in Teilzeit arbeiten und in einer Partnerschaft leben, eben weniger Fokus drauf. Ja, und generell hat die Hälfte der Befragten gesagt, sie würden auch ohne finanziellen Druck weiterarbeiten. Ja, aber warum ist das eigentlich so? Unser Job nimmt einfach sehr viel in unserem Leben ein, sehr viel Raum. Beim 8-Stunden-Tag ist es schon 30% des Tages. Und es ist ja nun auch so wie Auto ein Statussymbol für viele. Und so auf Partys ist ja auch so die erste Frage, nee, die erste ist, wie heißt du? Und die zweite ist dann ja, was machst du so? Und da ist jedem klar, dass damit der Job gemeint ist. Denn über den definieren wir uns ja.
Ja, aber auf der anderen Seite immer wieder wird doch das Bild des ersehnten Vorruhestands bedient, also unterfüttert von Narrativen wie mit 50 will ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Das Netz ist voll von Artikeln, die da heißen, früher in Rente, so klappt's. Das ist doch irgendwie schräg, also fast schon widersprüchlich. Einerseits messen wir Arbeit einen immensen Wert bei, gleichzeitig wollen wir ihr so schnell es geht den Rücken kehren und das süße Leben genießen. Ich finde bei den gegenwärtigen Protesten in Frankreich zum Beispiel gegen die Rentenreform der Macron-Regierung, da ist diese Ambivalenz ja auch irgendwie total präsent.
Ja, aber vielleicht sind das ja die zwei Drittel, die keine Angst vorm Jobverlust durch KI haben.
Das kann natürlich sein. Ich für meinen Teil glaube eher, dass wir Arbeitszeit und Wirksamkeit voneinander trennen müssen. Der Mensch weiß, also so der generelle Plan, dass seine Zeit als Arbeitender irgendwann einmal zu Ende geht, dass irgendwann der Ruhestand kommt. Mhm. In dieser doch recht kurzen Zeit, wollen wir maximalen Wert stiften. Wenn dieser Plan jedoch durchkreuzt wird, fangen die Probleme an. Und ja, KI wird hier immer mehr zum Störfaktor. Und das nicht nur, weil sie menschliche Arbeitsleistung ersetzt, sondern auch, weil der Mensch an sich ersetzt wird durch eine Maschine beziehungsweise einen Algorithmus. Man nennt dies übrigens technologische Arbeitslosigkeit oder auch technologische Arbeitsplatzvernichtung. Ein Phänomen, das bereits zur Zeit der industriellen Revolution existierte. Schon in den 1930er Jahren sah der Ökonom John Maynard Keynes eine technologische Arbeitslosigkeit voraus. Ende der 1950er Jahre, also keine 30 Jahre später, warnte die Philosophin Hannah Arendt vor einer Arbeitsgesellschaft, die der Arbeit ausgegangen ist.
Tja, da sind wir heute tatsächlich angekommen.
Irgendwie schon, ne?
Ja. Wobei das auch immer so eine Frage der Perspektive ist. Die einen sagen, es läge an der sogenannten Dematerialisierung, wonach physisch bereitgestellte Produkte ihre Körperlichkeit verlieren. Ich mache mal ein Beispiel. Also es gibt ja so Apps, die Türschlüssel ersetzen. Das klingt für uns erstmal total banal, aber je mehr physische Produkte digitalisiert werden, umso mehr verändert sich die Wertschöpfungskette dahinter. Große Teile brechen ja gar komplett weg. Allen voran die Produktionsprozesse als solche. Klar, Dematerialisierung führt zwangsläufig dazu, dass ich weniger physische Ressourcen wie Materialien, Energie, Fläche benötige, ergo auch weniger Menschen. Warum muss ich denn einen Werkzeugmacher beschäftigen, wenn ich so einen 3D-Drucker benutzen kann?
Das stimmt.
Und wenn du dir dann auch noch das Teil nicht im Laden kaufst, sondern die Druckdatei einfach nur kaufst und zu Hause druckst, dann braucht man nicht mal mehr Verkaufsfläche und Ladenpersonal. Mhm. Ja, die anderen sagen, der Strukturwandel der Wirtschaft sei für die rückläufige Arbeit verantwortlich. Dieser Strukturwandel führt dazu, dass traditionelle Arbeitsplätze in der Produktion und Industrie zurückgehen, während neue Beschäftigungsmöglichkeiten in Bereichen Technologie, Information, Kommunikation und Dienstleistung entstehen. Der Soziologe Daniel Bell prägte dafür den Begriff der Wissensgesellschaft. Schon vor 50 Jahren erforschte Bell, dass immaterielle Dienstleistungen gegenüber materiellen Gütern dominieren. Immer mehr Menschen leben von Dienstleistungen, immer weniger von manueller Arbeit. Typische Dienstleistungsfelder wie Verwaltung, Gesundheit und Bildung, Forschung und Entwicklung wachsen zusehends.
Mhm. Ja, am Ende ist es aber irgendwie beides, glaube ich, wobei der Bell'sche Ansatz, also Stichwort Strukturwandel, meines Erachtens den Rahmen bildet, in dem die Dematerialisierung auf jeden Fall mit eingefasst ist. Am Ende des Tages ist doch alles ohnehin einfach nur eine große Verschiebung. Auch wenn irgendwann alles digitalisiert sein sollte, was sich theoretisch digitalisieren lässt, das passiert ja nicht im Vorbeigehen wie von Geisterhand. Technologischer Wandel hat doch auch seine ganz eigenen Wertschöpfungsketten. Server müssen gebaut und gewartet werden. Dazu braucht es große Rechenzentren. Diese wiederum benötigen Personal, AdministratorInnen und HaustechnikerInnen. Jemanden, der auch dort mal feucht durchwischt.
Verstehst du,
worauf ich hinaus will?
Ich glaube schon.
Es geht um die Transformation des Arbeitsplatzes im Sinne einer Umgestaltung bestehender Profile. Oder als simple Gleichung formuliert, alte Jobs fallen weg, neue entstehen. Und sind die Quoten deckungsgleich? Also kommt auch wirklich jede bzw. jeder irgendwo unter, wenn sie ihren oder er seinen Job verliert, der halt wegdigitalisiert wurde. Streng genommen ist an dieser Frage schon so ziemlich viel falsch, denn sie impliziert, dass Jobs eine Art festen Zustand haben. Das ist ja nie der Fall gewesen. Jobs haben sich im Zuge technischer und gesellschaftlicher Veränderungen immer mitgewandelt. Ein Tischler von heute benutzt ja auch nicht die Werkzeuge von damals. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du in der Gesellinnenprüfung keinen Prüfer bzw. Prüferin dieser Welt mehr mit einem schnöden Stuhl überzeugst. Richtig ist also, dass Jobs eher als formbare Schablonen betrachtet werden müssen. Die Verformung wiederum entsteht dadurch, dass die sie ausfüllenden Tätigkeiten sich eben verändern. Kundinnenberatung zum Beispiel wird es immer geben, solange es Konsum gibt. Aber mittel- bis langfristig ist der Dialog mit einem Chatbot der Standard. Das persönliche Telefonat rückt in den Hintergrund. Die Tätigkeit des Kundenberaters bzw. der Kundenberaterin verändert sich also dahingehend, dass er bzw. sie diesen Chatbot trainiert.
Ja, und das, da hast du einen wichtigen Punkt, denn Berufe sind nicht gleich Tätigkeiten. Und deshalb sollten wir mal eine Ebene tiefer gehen und schauen, welche Tätigkeiten das höchste Maß an Disruption erwarten, um dann zu verstehen, auf welche Berufe sich dies auswirkt. In einer aktuellen Studie des Bankhauses Goldman Sachs, ich glaube, du hattest das schon mal in einer vorherigen Folge erwähnt, heißt es, dass bis zu 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze weltweit durch KI ersetzt werden könnten. Klingt erstmal dramatisch, aber was kommt dabei raus, wenn man die Tätigkeiten analysiert? Und genau das hat das Institut für Arbeits- und Berufsforschung getan und herausgefunden, dass die meisten Berufe eben nicht vollständig automatisierbar sind, dass nur 12% der Beschäftigten durch Automatisierung vollständig betroffen sind. Konkret steht hier die Bürofachkraft oder die kaufmännische Fachkraft ganz oben auf der Liste der durch KI bedrohten Berufe. Denn Tätigkeiten wie Büroorganisation, Terminabwicklung, Sachbearbeitung oder Korrespondenz sind einfach sehr gut von einer KI zu übernehmen. Oder auch Berufe, in denen die Automatisierung angefangen hat. Durch beispielsweise Roboter oder selbstfahrende Gabelstapler könnten jetzt die manuellen Zwischenschritte durch KI übernommen werden. Aber auch Aufgaben, die nicht wegfallen, werden sich verändern. In Zukunft werden Menschen mehr Zeit für Aufgaben haben, die die Maschinen und Algorithmen nicht so gut erledigen können, wie zum Beispiel das Management von Menschen, die Anwendung von Fachwissen zum Beispiel. Ich sehe da jetzt so die Verkäuferin unter anderem ganz weit vorne. Weniger Kassieren- oder Lagertätigkeit, dafür viel mehr persönliche Beratung der Kunden.
Ich will noch mal kurz auf diese 12% zu sprechen kommen, die du eben erwähnt hast. 12%, das klingt ja auch immer erstmal so wenig, ne? Mhm. Das entspricht aber, allein in Deutschland, über 5 Millionen ArbeitnehmerInnen. Das ist ja alles andere als eine verschwindend geringe Menge.
Ja.
Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen und Organisationen jetzt anfangen, das Thema Reskilling ernsthaft anzugehen. Und die Betonung liegt auf Reskilling, nicht Upskilling. Während Letzteres meint, dass ich meine bestehenden Fachkenntnisse um neue erweitere, geht es beim Reskilling schon ganz schön ans Eingemachte. Also Reskilling bedeutet auf gut Deutsch, ich muss mich als arbeitender Mensch neu erfinden, ein komplett neues Skillset erlernen. Tara Ellis, eine leitende Marktforscherin bei McKinsey, prophezeit in einem Interview, dass dies statistisch betrachtet vor allem Menschen betrifft, die heute so um die 40 sind. Gleichzeitig ist sie aber auch realistisch und sagt selbst, dass nun nicht massenhaft Menschen wieder in die Uni oder in eine Ausbildung geschickt werden können. Der Ball liegt also ganz klar bei den Unternehmen, die das Reskilling ihrer MitarbeiterInnen aktiv angehen und vorantreiben müssen. Am Ende profitieren sie auch davon, sagt Alice. Ich meine, das ist ja auch obvious, ne, wenn du mich fragst. Es stärkt die Bindung zum Unternehmen und dem Fachkräftemangel kann man in Teilen mit der eigenen Man- bzw. Woman-Power entgegensteuern.
Ja. Auch viele unserer HörerInnen werden sich früher oder später mit Reskilling beschäftigen müssen.
Ja. Das ist ja der Podcast der brutalen Wahrheiten hier. Genau. Ne? Wir müssen es einfach mal sagen.
Ja, es ist ja ganz einfach Statistik, ne? Mhm. Und an dieser Stelle wollen wir euch, liebe HörerInnen, mal den Job Futuromat.
Geiles Wort.
Ja, ne? Des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit vorstellen. Das ist zusammengefasst ein Tool zur Einschätzung der künftigen Entwicklung von Berufen und Tätigkeiten. Es basiert auf Daten und Analysen zur Automatisierbarkeit von Aufgaben und gibt den NutzerInnen eine grobe Einschätzung, wie wahrscheinlich es ist, dass bestimmte Berufe in Zukunft durch Automatisierung oder technischen Wandel betroffen sein könnten.
Ja, und jetzt erlebt unser Podcast übrigens eine echte Premiere. Denn zum ersten Mal in der Geschichte dieses Formats sprechen wir eine Triggerwarnung aus. Nicht, weil es gleich blutrünstig wird.
Ja, das müsste man jetzt auch erstmal schaffen bei dem Thema. Wobei, dir traue ich's zu.
Nicht, weil es blutrünstig wird, sondern weil man mit manchen Wahrheiten vielleicht nicht alleine gelassen werden sollte. Mhm. Ganz einfach. Denn wenn ich als Bilanzbuchhalterin etwa meinen Job auf dessen Automatisierungsgrad hin vom Job Futurama checken lasse, dann steht da die Zahl 82% und das tut weh. Mhm. Das tut richtig weh. Mhm. Insgesamt 4000 Jobs sind in der Datenbank des Tools hinterlegt. Natürlich sind die Angaben ohne Gewähr und sollten in erster Linie eher so als eine Tendenz interpretiert werden. Den Link setzen wir in die Shownotes. Ansonsten einfach mal googeln, man findet es. Aber ich finde, also ich habe das mich sehr intensiv mit diesem Tool beschäftigt. Das liegt gar nicht mal so falsch.
Weißt du zufällig, was der Job Futuromat bei IT-Beratung sagt? Ich frage für eine Freundin.
Kann ich dir sagen. 25%.
Oha.
Ja. Macht das was mit dir, mit der Freundin? Glaubst du, das macht was mit ihr vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja ein Viertel der Arbeit. Mhm. Aber ich glaube nicht im negativen Sinne. Also ich für meinen Teil wünsche mir sogar oft, dass ich lästige Tasks wie so Kalkulation oder Projektcontrolling oder auch so dieses Polieren der PowerPoint-Folien, was ja IT-BeraterInnen den ganzen Tag so machen, wenn ich das an eine Maschine auslagern könnte. Automatisierung ist ja nicht immer was Schlechtes. Und das ist hier auch übrigens ein guter Moment, um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen. KI und Automatisierung werden nämlich gern synonym verwendet.
Bevor wir darauf eingehen, wollte ich jetzt noch mal ganz kurz fragen. Also war das jetzt für die Freundin gefragt? Oder
nee,
also irgendwie habe ich das Gefühl, dass du...
ja.
Da habe ich dich doch glatt erwischt.
Ja.
Ja. Aber zurück zu KI und Automatisierung, beziehungsweise den Unterschied dazwischen. Zugegeben, wir waren da heute auch nicht immer ganz trennscharf.
Das stimmt. Dennoch sollte man den Unterschied zwischen den beiden Konzepten mal gehört haben. Ist auch relativ schnell erklärt. KI simuliert menschliche Intelligenz und kognitive Fähigkeiten. Dadurch ist sie in der Lage, Daten zu analysieren, Muster zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen, die normalerweise menschliches Denken erfordern. Interessant ist es, wenn menschliche Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen. Dann kann KI aushelfen, wie zum Beispiel bei der Erkennung von kleinsten Anomalien in menschlichen Zellen. Automatisierung hingegen zielt darauf ab, menschliche Arbeit durch menschliche Arbeit durch mechanische oder digitale Prozesse zu ersetzen. KI kann als eine Art von Technologie innerhalb dieses breiten Konzepts der Automatisierung betrachtet werden. Nicht alle automatisierten Systeme verwenden jedoch KI, da einige einfach wiederholende Aufgaben ohne komplexe Intelligenz ausführen können.
Am Ende ist es aber auch total egal, ne? Ich meine, ganz gleich, welche Technologie da jetzt die Triebfeder ist, die Gefährdungslage bleibt die gleiche.
Stimmt.
Und deshalb sehe ich eine hohe Verantwortung bei Unternehmen und auch Politik. Niemand sollte mit dem Wissen, dass er oder sie ein Profil mit angezählten Kenntnissen hat, alleingelassen werden. Da fängt Reskilling für mich ehrlich gesagt schon an. Unser Arbeitsminister selbst sagt, dass es ab 2035 keinen Job mehr geben wird, der nichts mit KI oder Technologie im weitesten Sinn zu tun hat und spricht von einer Weiterbildungsrepublik, um auch dieser Herausforderung zu begegnen. Das klingt total solide, aber ich warne davor, den Faktor Mensch zu vergessen. Digitale Transformation funktioniert immer dann besonders gut, wenn die Menschen, die sie vorantreiben, auch Lust auf Veränderung haben und nicht bloß intellektuelle Hilfsarbeit leisten müssen.
Ja, das impliziert aber auch, dass unsere Sozialsysteme der Veränderung Rechnung tragen müssen. Und nicht umsonst werden die Rufe nach einem bedingungslosen Grundeinkommen immer lauter. Die Idee dahinter ist es, allen BürgerInnen unabhängig von ihrer Beschäftigungssituation oder Einkommensquelle ein regelmäßiges, bedingungsloses Einkommen zu gewähren, das zur Deckung ihrer grundlegenden Bedürfnisse dient. Die geforderte Summe bewegt sich so um bei 1000 Euro.
Wenn vor oder nach Inflation?
Ja. Ich dachte, du fragst vor oder nach Steuer. Wenn die Digitalisierung nun auf Dauer doch mehr Arbeitslose als Beschäftigte produziert, dann muss dieser Querstand aufgefangen werden. Der Begriff, der sich in diesem Kontext der Debatte verfestigt hat, ist der der digitalen Dividende und untermauert das, was wir hier auch immer fordern. Technologie muss in erster Linie immer den Menschen dienen. Ist dies nicht der Fall, muss nachgesteuert werden. Aktuell findet das bedingungslose Grundeinkommen als Streitthema im öffentlichen Diskurs statt. Das Pro-Lager sagt, es fördere die individuelle Freiheit zur Selbstverwirklichung, schaffe faire und attraktive Arbeitsverhältnisse. Kurzum, die Chancengleichheit und die gesellschaftliche Teilhabe steigt. Vor allem aber vereinfache und entbürokratisiere das bedingungslose Grundeinkommen, das Steuer- und Sozialleistungssystem.
Das Kontralager hingegen sagt, das bedingungslose Grundeinkommen zerstöre das Sozialsystem und mache Bildung unattraktiv. Man verliere schlichtweg die Lust, etwas zu leisten. Außerdem führe eine feste Geldzuwendung nicht automatisch zu Freiheit. Und obendrein sei die Kostenlast nicht gleichmäßig verteilt, sondern liege vor allem bei der Mittel- und Unterschicht. Du aber, weißt du was? Vielleicht kommt am Ende sowieso alles ganz anders als gedacht. OpenAI hat doch gerade verkündet, dass sie aufgrund einer drohenden Regulatorik vom europäischen Markt sich zurückziehen wollen. Das klingt jetzt wie so ein kleines trotziges Kleinkind. Dabei ist OpenAI schon 8 Jahre alt, aber hey,
ja.
Vielleicht lösen sich die ganzen Probleme und Diskussionen ja wie in Luft auf. Und dann haben wir ja auch noch diese ganz laute Forderung nach einem vorübergehenden Innovationsstopp. Also wir haben ja alle davon gelesen, die rasante KI-Entwicklung ruft immer mehr Kritiker auf den Plan, auch Elon Musk. Und das ist der Stand Ende März. Weit über 1000 ExpertInnen aus Tech und Forschung haben einen offenen Brief verfasst und eine Entwicklungspause für neue KI-Modelle gefordert. Es brauche nämlich erst mehr Sicherheitsstandards, sagen sie. Gut, OpenAI ist hier nicht von der Partie, aber die werden ja mittel- bis langfristig eh nicht der unumstößliche Standard für KI sein, oder? Oder?
Naja. Sie werden ja jetzt schon als die 5. industrielle Revolution bezeichnet. Die erste Revolution brachte uns Dampfmaschinen, die zweite elektrische Energie, die dritte Computer und die vierte wird wahrscheinlich so von so einem superintelligenten Toaster angeführt, der die Weltherrschaft übernimmt. Und in der 5. schreibt uns dann ChatGPT, für dessen Mutterkonzern im Jahre 2030 dann 80% der Weltbevölkerung arbeiten, die Rückeroberungspläne. Ist das nicht mal eine Aussicht?
Ja, auf eine echte Dystopie. Daher, lass uns lieber die Aussicht hier zu Hause genießen. Also ich für meinen Teil werde jetzt mal so einen kleinen Pfingstspaziergang machen und werde mal so ein bisschen über meine eigene Zukunft nachdenken, denn ich falle ja durchaus in diese Altersklasse, die diese McKinsey-Marktforscherin adressiert hat. Katrin, du als IT-Expertin, was würdest du mir raten, die sich jetzt neu erfinden soll? Soll ich jetzt wirklich programmieren lernen? Muss ich eine Cloud stricken können? Was muss ich können?
Also es ist nie falsch, programmieren zu lernen, aber da übernimmt ja die KI einfach ganz viele Teile.
Das habe ich, also, ja, der Job Futuremat hat da auch eine relativ hohe Substituierungsquote bei Softwareentwicklern. Ja. Hast du vielleicht noch einen anderen Tipp? Also was muss ich denn können?
Ich glaube, alles, wo Empathie gefragt ist, wo du direkt am Menschen arbeitest, wo einfach auch Erfahrung und ja Empathie ein ganz wichtiger Punkt ist. Also in der Pflege, in der Beratung. Und das ist ja auch das, was wir vorhin besprochen haben. Also mein Job wird einfach fokussierter. Ich werde mehr als IT-Beraterin werde ich auch mehr beraten und weniger Krimskrams drumherum machen.
Mhm. Unter anderem beraten, wie ich mehr KI in meine Prozesse reinkriege.
Genau. Und wie wir dann noch mehr Leute automatisieren können.
Ja, wunderbar. Das wird ein schön langer Spaziergang. Mhm. Nutze ich mal zum Nachdenken. Und was hast du denn heute noch so geplant?
Ich werde ein bisschen Geburtstag feiern. Mhm. Nicht unseren, sondern bei meinem Opa Egon. Und der hat richtig Glück. Denn sein Job wird garantiert nicht von der KI ersetzt werden. Der ist Rentner.
Sehr gut. Gutes Abschlusswort in diesem Sinne. Viel Spaß mit Opa Egon. Grüß unbekannterweise und euch, liebe HörerInnen, wünschen wir eine gute Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, macht's gut.
Bis dann.